Die Story vom jungen Kundschafter. Ein Soldat wurde bei einem einsamen Kundschaftritt vermisst. Möglich, dass er sich verirrt hatte. Möglich auch, dass sein Pferd, ein Rotschimmel, nicht mehr weiterkam. Es hatte nämlich am rechten Hinterhof eine sogenannte Hufrolle, die nach längerem Galopp schmerzhaft werden konnte. Ein Trupp von Soldaten unter Leitung des Nachrichtenoffiziers nahm die Suche des Reiters auf, die von der Garnison in den Dschungel führte. Manchmal deutlich erkennbar, manchmal kaum zu sehen. Nach 3 Stunden etwa stießen die Soldaten auf einen indischen Jungen, der völlig alleine von einem abgelegenen Dorf zur Garnison wanderte. »Hey, hast du einen Reiter gesehen?« »Meint ihr einen sehr großen Soldaten auf einem Rotschimmel, der etwas hinkt?« »Ja, das ist er. Wo hast du ihn gesehen?« »Ich habe ihn gar nicht gesehen.« Die Soldaten, verblüfft und misstrauisch, nahmen den Jungen sogleich fest. Denn sie mussten vermuten, dass ihr Kamerad ermordet und weggeschafft wurde und dass der Junge davon gehört hatte. Wieso weißt du, wie der Reiter und sein Pferd aussieht, wenn du ihn nicht gesehen hast? Ganz einfach, ich habe seine Spur gesehen. Seine Spur sehen wir auch, aber wieso weißt du, dass sein Pferd hinkt? Der Junge bückt sich. Hier, die Hufeisen sind deutlich erkennbar. Das Pferd hat üblicherweise einen guten Schritt. Es tritt unter, wie ihr Engländer sagt, aber nur links. An der Spur ist erkennbar, dass der große Hinterhuf über den kleinen Vorderhuf hinaustritt. Rechts bleibt der rückwärtige Huf hinter dem Vorderhuf zurück. Ein Zeichen, dass das Pferd rechts hinten Schmerzen hat und lähmt. Zudem ist der rechte Hinterhuf weniger stark eingedrückt. Und wieso weißt du, dass der Reiter ein Soldat war? Der Junge führte den Trupp einige Minuten weiter bis zu einer Stelle, wo der Reiter abgesessen war und eine Pause gemacht hatte. Hier sind die Spuren genagelter Stiefel. Das Nagelmuster ist für Soldatenstiefel charakteristisch. Wieso weißt du das? Er groß war. Er hat hier einen Ast abgebrochen. Er stand dabei am Boden. Die Bruchstelle ist sehr hoch. Nur ein sehr großer Mann konnte so weit hinauflangen. Und wieso weißt du, dass er einen Rotschimmel ritt? Das Pferd hat sich hier an einem Baumstamm gerieben. Der junge Inder zog rote Fellhaare aus der Rinde und hob sie hoch, die Haare eines Rotschimmels. Mit Hilfe des Jungen wurde der vermisste Soldat dann schließlich gefunden. Wie alt war der Junge? Fragte BP, den Nachrichtenoffizier, der die Geschichte erzählt hatte. Etwa 12 Jahre, würde ich sagen. 12 Jahre und alleine im Dschungel. BP wusste, wie leicht man sich dort verirren konnte. Er wusste, wie gefährlich der Dschungel sein konnte, wenn man keine Erfahrung mit der Wildnis hatte. Ja, der Junge wusste genauso viel über Orientierung wie wir. Und ich muss es gestehen, er wusste mehr über Spurenauswertung als ich. Er bewegte sich im Dschungel so sicher wie ein Erwachsener im Garnisonsgelände. Wie ein Erwachsener? Nachdenklich blickte BP vor sich hin. Ein selbstbewusstes Bürschchen war dieser Junge, fuhr der Nachrichtenoffizier fort. Aus gutem Grund, sagte Pipi. Mit 12 Jahren sich alleine durch den Dschungel wagen. Wer die Natur so gut kennt, wer die Wildnis zu überlisten versteht, der hat Veranlassung zu selbstbewusstem Auftreten. Woher hat er denn solche Kenntnisse? Ich habe ihn gefragt, aber er hat es mir nicht gesagt. Er sprach gut Englisch, ausgezeichnet, zum Glück. Denn sonst wäre die Verständigung kaum möglich gewesen. Sie wissen ja, die wenigsten von uns sprechen Hindustanisch und nur wenige Inder sprechen unsere Sprache. Warum der Junge wohl so gut Englisch sprach? Jeder Inder kann gut Englisch lernen, wenn er nur will. Ich weiß, aber warum wollte der Junge Englisch lernen? Der Nachrichtenoffizier zuckte mit den Schultern. Wahrscheinlich deshalb, weil er es zu was bringen will. Das kann nur einer, der Englisch spricht, der sich mit uns unterhalten kann. Ich jedenfalls wünschte, jeder Inder würde unsere Sprache erlernen und so gut beherrschen wie dieser selbstbewusste Bürschchen. Es gäbe weniger Probleme. Wenn zwei nicht mehr miteinander reden, dann schießen sie aufeinander. So lautet eine alte Spruchweisheit, die Pipi in diesem Augenblick einfiel. Bedauerlich, dass sie zu wenig beachtet wurde.
Streifzüge ins Inderviertel. Pipi jedenfalls war seither entschlossen, Hindustanisch zu lernen. Er nahm bei einem Inder privaten Unterricht und als er sich gut genug verständlich machen konnte, begab er sich in die einheimischen Viertel der alten Königsstadt, in die unbekannten Winkel und versteckten Gassen. zu den Brunnen und Wirtschaften, auf die Märkte und Basare, wo Männer und Frauen schwatzend beieinander standen oder mit Geschrei und Gestik um Waren feilschten. Die Einheimischen, zunächst verdutzt über das ungewöhnliche Auftreten eines Kolonialoffiziers in ihrem Viertel, fassten schnell Vertrauen zu ihm, einzig deshalb, weil er ihre Sprache verstand. Nach anfänglichem Zögern erzählten sie freimütig von ihren Lebensgewohnheiten, von Armut und Problemen, von Freuden und von Entrüstungen, die ihnen Glaube, Mythos und Magie, Tradition und familiäre Zusammenhalte boten. Bipi begann allmählich zu begreifen, was viele Kolonialherren falsch gemacht hatten im Laufe von Jahrhunderten. Sie hatten die Inder wie ihresgleichen behandelt, wie Engländer, die nur ungebildeter, kulturloser und ärmer waren als sie selbst, ohne zu ahnen, dass es Menschen eines völlig anderen Kulturkreises waren, einer anderen Denkweise und einer anderen Tradition. Bipi war sich darüber im Klaren, dass seine Sprachkenntnisse ihm zwar viele Einsichten öffneten, dass sie allein aber die Kluft zwischen zwei Kulturkreisen nicht zu überbrücken vermochten. Wie konnte man es besser machen? Wo lag der Schlüssel für das gegenseitige Verständnis? Gab es überhaupt eine Möglichkeit für Erwachsene einander zu verstehen? Konnten sich erwachsene Engländer und erwachsene Inder, beide von ihren Kulturkreisen nachhaltig geprägt, überhaupt miteinander verständigen? Bipi hatte eine Idee. Er brachte Söhne und Töchter der Garnisonsoffiziere mit Söhnen und Töchtern der Einheimischen zusammen. Ermunterte sie zu gemeinsamen Spielen, gemeinsamen Festen, gemeinsamen Tänzen, gemeinsamen Theateraufführungen. Und siehe, die jungen Menschen verstanden einander besser als die Erwachsenen. Unterschiede von Religion, Tradition, Weltanschauung und Lebensgewohnheiten waren keine unüberbrückbaren Probleme für die Jugend. Eine verblüffende Erkenntnis. Eine Erkenntnis, die mich seit meiner frühesten Indienszeit unablässig beschäftigte, wie Bipi später einmal schreiben wird. Viele Jahre später, nachdem er die Pfadfinderbewegung gegründet hatte, die große Bruderschaft junger Menschen, ohne Unterschied von Herkunft, Rasse und Glaubensbekenntnis. Auf der Pirsch mit Bleistift und Papier. Auf einem der vier Märkte hatte Bipi die schlanken, wendigen Pferde indischer Zucht gesehen, die ihn besonders begeisterten. Er hatte zwar ein Dienstpferd, einen sogenannten Militäresel, ein stämmiges, ausdauerndes Muskelpaket, das Reiter samt Gepäck lange Zeit tragen konnte, das aber mit den grazilen, sportlich flinken und vollblütig wirkenden indischen Pferden nicht zu vergleichen war. Privatpferde kosteten Geld. Und Geld hatte Bipi wenig. Er musste mit seinem lächerlich geringen Sold auskommen, ohne Unterstützung der Familie, ganz im Gegensatz zu den meisten seiner Kameraden, die monatlich von daheim einen Scheck erhielten. Eines Tages bot sich eine Chance zum Geldverdienen. Bipi las in der englischen Zeitschrift Graphic eine Aufforderung an Kolonialsoldaten, Berichte und Zeichnungen über Wildnis und Tierwelt ihre Garnisonsländer einzusenden. Damals hatte man im zivilisierten Europa noch abenteuerliche Vorstellungen und wenig Kenntnisse vom indischen Wild. Von Tigern, Leoparden, Schakalen, Wölfen, Bären, Elefanten, Antilopen, Schlangen, Echsen und unzähligen Vogelarten. Solche Mitarbeit für die hoch angesehene Zeitung Graphic war ganz nach seinem Geschmack. Er zeichnete und schrieb gerne, und der Dschungel hatte ihn seit den ersten Tagen seines Aufenthalts in Lucknow magisch angezogen. Meist war er allein auf Tierfährten und Jägerpfaden in die Wildnis eingedrungen, um von Bäumen und Verstecken aus das Wild bei der Tränke, bei Streifzügen und bei Kämpfen zu beobachten. Gefährlich, so hatte er einem Kameraden erzählt, sind bei solchen Unternehmungen nicht die als angriffslustig verrufenen Raubtiere, die Tiger, Leoparden, Wölfe, Schakale oder Bären. Sie flüchten, so wie sie deine Witterung aufnehmen oder deinen Schritt hören. Es ist einfacher, einen Tiger zu verscheuchen, als von ihm angefallen zu werden. Gefährlich sind, außer den Schlangen, die du meist im letzten Augenblick siehst, vor allem die Wildschweine, die mutigsten Tiere im Dschungel. Zweimal haben mich Wildschweine angegriffen und auf einen Baum hinaufgejagt. Bipi hatte also schon allerhand Erfahrungen gesammelt, als er daran ging, mit Bleistift und Papier für Graphic auf die Pirsch zu gehen. Seine Berichte und Bilder wurden angenommen und so gut honoriert, dass er sich Privatpferde kaufen und zwei kostspielige Hobbys leisten konnte: Polo und Pigsticking. Polo ist ein dem Hockey ähnliches Ballspiel zweier Reitermannschaften, die eine Holzkugel mit Schlägern ins gegnerische Tor zu schießen versuchen. Pigsticking, übersetzbar als Saustechen, nennt man die Wildschweinjagd zu Pferd. Einen gefährlichen Sport, bei dem der Reiter ein von Treibern auf ihn gehetztes Wildschwein vom Sattel aus mit der lanzenartigen Saufeder ins Genick stechen muss. Trifft er nicht zugleich tödlich, so ist es meist um ihn geschehen. Das Wildschwein reißt dann dem galoppierenden Pferd die Beine weg und greift den stürzenden Reiter an. Im Augenblick des Angriffs, so wird Bipi später in seinem Standardwerk Wildschweinjagd schreiben, entscheidet sich, wer überlebt, das Tier oder der Mensch. Geschicklichkeit, Zielsicherheit, Augenmaß, Kaltblütigkeit und absolute Beherrschung des eigenen Pferdes sind Voraussetzungen für diesen Sport. Pigsticking war eine Leidenschaft, die in deutlichem Gegensatz stand zu der Tierliebe, die Pipi sonst auszeichnete. Was ihn am Pigsticking reizte, war das Risiko, die Chancengleichheit von Mensch und Tier. Besonderes Vergnügen bereitete es ihm, unberittene Pferde selbst zu dressieren. »Ich bedauere jeden Millionär«, schrieb er damals seiner Mutter, »der sich Pferde von bezahlten Bereitern dressieren lässt und nicht die Genugtuung hat, seinen Freund selbst zu erziehen, sein Werkzeug selbst zu schmieden.« Seinem Lieblingspferd aus indischer Zucht, einen Rappen, den er Dick nannte, hatte er mit viel Geduld einen zirkusreifen Gag einstudiert. Wenn Bipi aus dem Sattel sprang und salutierte, stieg das Pferd auf den Hinterbeinen hoch. Ross und Reiter grüßten gleichzeitig. Langeweile kannte Bipi jedenfalls nicht in Lucknow. Langeweile aber war das Freizeitproblem vieler Soldaten. Wenige nur trieben Sport. Fußball, Polo, Cricket, Croquet. Die meisten aber saßen nach Dienstschluss stundenlang in den Kantinen vor dem Bierglas. Unzufrieden, angeödet, streitsüchtig, mitunter. Es musste etwas geschehen. Nachdem Bipi den Lehrgang beendet hatte, als Bester, und vorzeitig Leutnant geworden war, ging er daran, die Langeweile in Lucknow zu bekämpfen. Da die Soldaten aus der Kantine nicht so leicht vorzubringen waren, kam Bipi zu ihnen in die Kantine. Er gründete ein Laienorchester und eine Theatergruppe, die abends nach Dienstschluss Leben in die Bude brachten. Die Theaterstücke schrieb und inszenierte er selbst. Schauspieler waren Offiziere und Soldaten der Mannschaften, die in fantasievollen Kostümen auftraten. Bipi spielte natürlich fast immer mit. Zur Unterstützung holte er gelegentlich die Jungen und Mädchen der englisch-indischen Jugendgruppe, die ihre eigenen Theater- und Tanzvorstellungen boten. Jeden Abend war etwas los. Nachdem sich sein Publikum an die Vorstellungen gewöhnt hatte, verlegte er die Bühne aus der Kantine auf den Exerzierplatz hinaus. Sehr zum Ärger des Kantinenwirts, der einen Rückgang des Bierverkaufs beklagte, sehr zur Freude seiner Vorgesetzten, die ihre Mannschaften lieber draußen im Freien als an den Biertischen wussten. Nur der damalige Regiment-Kommandeur, ein Oberst, knapp vor der Pensionierung, war unschlüssig, was er von der Aktivität des jungen Leutnants BP halten sollte. Einerseits begrüßte er es, dass die Langeweile bekämpft wurde. Andererseits waren solche Komödienspiele, solche Verkleidung, solches Herumgehopse von Offizieren und Soldaten in keinerlei Dienstreglement vorgesehen und, vielleicht, wer weiß, sogar ein Verstoß gegen die Vorschriften. Aber er drückte doch immer wieder ein Auge zu. Wahrscheinlich nur Bipi zuliebe. Denn Leutnant Ben Powell war einer der beliebtesten Offiziere der Garnison und einer der tüchtigsten. Er hatte sogar ein neues Ausbildungssystem erfunden.